Wie sieht die Hilfe für die Menschen in der Ukraine fast 2 Jahre nach Beginn des russischen Großangriffs aus? Das ist unser Thema jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Rahel Klein.
Marius Reichert ist unser Krisenreporter und war vor kurzem in der Ukraine.
Ganz frisch zurück mit vielen Eindrücken und ja, von Schneechaos über Grenzwartezeit bis hin zu ganz großen Kinderaugen war alles dabei.
Marius hat einen privaten Hilfskonvoi begleitet, der unter anderem Medikamente oder Lebensmittel in einen Ort südwestlich von Kiew gebracht hat. Und wir sprechen gleich auch noch mit einem Freiwilligen dieses Hilfskonvois. Ich habe aber erstmal Marius nach seinen Eindrücken gefragt. Er hat uns nämlich gesagt, dass er oft Tränen in den Augen hatte. Und da wollte ich von ihm wissen, in welchen Momenten das ganz konkret der Fall war.
Ja, das war tatsächlich, als ich gesehen habe, was passiert mit den Dingen, die wir dorthin gebracht haben, ganz konkret in ein Kloster, wo Waisenkinder leben, wie die geholfen haben, die Konserven aus den Autos rauszuholen. Das fand ich schon sehr berührend. Hm. Und auf dem Rückweg, deswegen muss ich irgendwie hinten anfangen, da wurden wir recht lange angehalten an der Grenze zurück nach Polen.
Ja.
Und wir wurden da stundenlang gefilzt, weil man irgendwie den Eindruck hatte, vielleicht bringen wir irgendwas Illegales mit rein. Und da waren natürlich auch ganz viele Ukrainer, die genauso da geprüft wurden. Und da war ein Kind in einem Auto, was mich mit großen Augen angeguckt hat, weil die da stundenlang standen und nichts mehr zu essen und zu trinken hatten. Unfassbar. Mhm. Und dann haben wir denen ein Stück Keks gegeben. Und dann kam der am Ende da zu uns und hat sich da bedankt für. Das werde ich, glaube ich, auch nicht vergessen. Also ganz kleiner Moment. Das hat mich echt bewegt, ja.
Ihr hattet nicht nur ja, Kuscheltiere dabei oder selbstgestrickte Tiere, sondern auch Medikamente, Konserven, Hygieneartikel, noch andere Spielsachen. Sind das auch so die Sachen, die gerade am nötigsten in der Ukraine gebraucht werden?
Also die Menschen brauchen das dort ganz, ganz klar. Da gibt es Orte, in denen wir unterwegs waren, Dörfer, die sind komplett abgeschieden. Da gab es auch vor dem Angriffskrieg schon große Probleme mit der Versorgung. Und die brauchen wirklich Medikamente, die brauchen auch Konserven, um da über diese harten Wintermonate zu kommen. Mhm. Ich habe das im Vorfeld gar nicht so glauben können, aber es ist eine unfassbare Abgeschiedenheit. Und in diesem Waisenhaus, das wird von Nonnen geführt, von dreien, die noch übrig geblieben sind über die Jahre. Und die bauen ganz viel selbst an, aber ist im Winter halt schwierig. Und deswegen brauchen die das ganz konkret, während natürlich die große Politik auch in der Ukraine natürlich viel mehr über das Thema Waffen, über Taurus-Marschflugkörper diskutiert. Das kriegen wir natürlich auch mit. Aber so, was bei den Menschen ganz konkret ankommt, sind dann solche Dinge oder vielleicht auch eben, wie du sagst, die kleinen Aufmerksamkeiten, so eine Puppe.
Und dieses Kloster, das lag ziemlich im Zentrum des Landes, oder?
Ja, das ist so südwestlich von Kiew. Und in diesem Kloster, da sind eben Menschen angekommen, vor allem Kinder aus dem Osten der Ukraine. Da habe ich zum Beispiel Julia getroffen, die hat ihre beiden Eltern verloren. Sie muss sich quasi kümmern mit um die beiden kleinen Geschwister, um die Jungs. Die sind 10 und 11 und sie ist 14 und da ist die plötzlich ganz erwachsen und bekommt eben die Hilfe von den Nonnen dort. Und sie hat mir eben auch erzählt, dass die für sie absolute Vorbilder sind, in dem diese Nächstenliebe wahrzunehmen. Also dieses Mädchen hat unfassbar viel erlebt und steht dann da so vor mir und erzählt das so erwachsen. Hm. Und eigentlich dürfte die noch gar nicht so erwachsen sein in dem Alter. Das ist auch so ein Moment, der mich da also in diesem konkreten Miteinander so ein bisschen beschäftigt bis jetzt, ja.
Das heißt aber auch, und das klingt auch, du sagst, die sind wirklich auf diese Hilfe angewiesen, dass sie einfach unglaublich dankbar waren über diesen Hilfskonvoi, der die dann erreicht hat.
Große, sehr, sehr große Dankbarkeit. Wir wurden da abends spät in der Nacht empfangen, weil wir echt Verspätung hatten durch den Schnee und durch die Grenzkontrolle. Und die haben alle da gewartet. Der Tisch war komplett gedeckt. Das ist sehr üblich auch in so Ländern. Wie in der Ukraine habe ich das oft schon erlebt. Da gibt es so ein Sprichwort, gib die letzte Kartoffel dem Gast. Und so war das auch. Die haben da für uns gekocht und alles hergerichtet. Und wir haben dann mitten in der Nacht mit denen noch was gegessen. Fühlten uns aber fast schon schlecht, weil wir ja wissen, das können die alles selber gut auch gebrauchen. Also riesige Dankbarkeit in dem Kloster. Aber ich muss natürlich auch sagen, in dieser Hilfsgruppe waren ja auch Feuerwehrwagen dabei, die Feuerwehren hier in der Region gestiftet haben, in Mechernich. Und die gingen auch noch ein Stückchen weiter ins Land. Und auch da Riesendankbarkeit. Ein offizieller Akt wurde da gemacht, wo man dann den Deutschen mit großem Fernsehaufkommen, also mit ganz vielen Kamerateams gesagt hat, hey, toll, dass ihr das macht. Und diese Fahrzeuge, die gehen eben Richtung Front und werden dort eingesetzt im Krieg. Und mitten in diesen LKW, da sind zig Packungen Penicillin drin. Die wurden auch gestiftet hier. Das brauchen die Soldaten, wenn die zum Beispiel von Ratten gebissen werden. Im Moment ganz konkret. Also da hilft auch wieder diese Lieferung sehr, sehr konkret.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät ja auch von solchen privaten Hilftransporten ab. Du bist als Krisenreporter auf solche Situationen vorbereitet, ne? Du weißt, wie du dich verhalten musst, wenn zum Beispiel Luftalarm ist oder was auch immer. Hattest du das Gefühl, dass Daniel und die anderen Freiwilligen auch gut vorbereitet waren? Oder war das auch irgendwie ein bisschen naiv fahrlässig, auch wenn sie es schon oft gemacht haben?
Ja, also sie wissen auf jeden Fall, was passieren kann. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie wirklich darauf vorbereitet sind, mental oder auch physisch, wenn es dann dazu kommt. Und ich bin mir sicher, dass einige jetzt auch mit ein bisschen Abstand nach dem Transport erst nochmal so ins Überlegen kommen. Ich habe im Übrigen auch gehört, dass einige ihren Freundinnen und Freunde oder auch der Familie gar nicht gesagt haben, wie weit sie ins Land reinfahren, weil sie Angst haben vor der Reaktion.
Danke, Marius, für deine Eindrücke, die du uns geschildert hast.
Sehr gerne.
Es ist gefährlich, in so ein Kriegsgebiet zu fahren. Man setzt sein Leben aufs Spiel.
Das kann jeden Moment der Luftalarm losgehen. Es kann, ja, es kann, können immer brenzlige Situationen entstehen, auf die man einfach nicht vorbereitet ist.
Das muss einem also ziemlich viel bedeuten. Und das wollte ich von Daniel wissen, den ihr da gerade gehört habt. Daniel ist eigentlich Bürokaufmann und macht diese Touren freiwillig. Und ich wollte von ihm wissen, warum ihm das so wichtig ist.
Ja, mir ist das wichtig, weil ich es erstens wertschätze, hier in Deutschland groß geworden zu sein, in Frieden. Und auf der anderen Seite fühle ich mich einerseits verpflichtet, Menschen, denen es einfach nicht so gut geht, die nicht dieses Privileg haben, die eben zu unterstützen in Form von, ja, von Sachspenden etc., denen das Leid etwas zu nehmen.
Aber du könntest ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, spenden oder in Deutschland irgendwie einen Verein nur lokal unterstützen. Warum ist dir das wichtig, wirklich die Sachen zu packen und vor Ort in ein Kriegsgebiet zu fahren?
Als der Krieg halt ausgebrochen war, waren bis zu 200 Kinder in diesem Kloster. Und wie man sich vorstellen kann, die Kinder, die verbrauchen halt auch viel. Sei es Toilettenpapier, Zahnbürste, Zahnpasta, Hygieneartikel. Und da dieses Kloster von Spenden lebt, ist es eben sehr schwer für die an halt Lebensmittel zu kommen oder an Hygieneartikel. Und da wusste ich einfach, die Sachen kommen eins zu eins an und da tut man einfach was Gutes den Menschen, denen es einfach nicht so gut geht und die eben nicht dieses Privileg haben, in Frieden aufzuwachsen.
Jetzt seid ihr ein privater Hilfstransport, ist ja kein Verein, nennt sich eben Menschenhilfsprojekt Sophie. Merkt ihr selber auch, dass die Spendenbereitschaft in Deutschland zurückgegangen ist, jetzt so über diesen Zeitverlauf von 2 Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist spürbar. Es werden zum Teil, ich bekomme das ja über den Organisator, dem Harald, bekomme ich das eben mit. Er schreibt Mails an Firmen, die zu Beginn des Krieges eben beantwortet wurden. Entweder mit einem Ja, wir spenden oder eben mit einem Nein, wir sind schon dort und dort tätig oder können es einfach aktuell nicht. Aber mittlerweile bekommt man kaum noch Resonanz. Da wird sich zum Teil halt auch gar nicht mehr drauf zurückgemeldet. Und es wird einfach schwieriger, die Spenden zu bekommen, die man am Anfang des Krieges bekommen hat. Also die Spendenbereitschaft nimmt ab, ja.
Würdest du trotzdem sagen, dieser Hashtag auch Stand with Ukraine, der ist 2 Jahre nach Kriegsbeginn, aber trotzdem noch aktuell, auch wenn nicht mehr so viele Menschen spenden?
Im Gedächtnis, denke ich, stehen die Menschen natürlich immer noch dazu, aber Ja, das Bewusstsein hat sich meiner Meinung nach ein bisschen geändert. Es wird nicht mehr so viel berichtet. Es wird auch kaum noch zum Spenden aufgerufen. Menschen in meinem Alter haben einfach aktuell die Möglichkeit, über soziale Medien schnell mit Menschen in Kontakt zu kommen, ein Netzwerk aufzubauen und so schon allein ohne hinfahren zu müssen, Spenden akquirieren können in Form von Sachspenden oder Geld, was den Menschen vor Ort allein ja auch schon total helfen würde. Und da würde ich mir wünschen, dass dort einfach wieder mehr gemacht wird.
Das heißt, der Wunsch, weiterhin zu helfen, der ist bei dir auf jeden Fall nach wie vor sehr ausgeprägt, höre ich raus.
Ja, selbstverständlich, denn die Situation hat sich ja nicht geändert für die Menschen vor Ort. Was sich geändert hat, ist leider nur die Spendenbereitschaft. Aber vor Ort haben wir gesehen, da sieht die Situation noch so aus wie, ja, zu Beginn des Krieges leider.
Daniel, ich danke dir sehr für deine Eindrücke und pass gut auf dich auf bei allem Weiteren, was du machst.
Vielen Dank, hat mich gefreut. Danke sehr.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.